Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Mit Asta Travola Mikrofon und dem ersten von vier WM-Sondersendungen auf diesem Programmplatz, auf dem sonst das Sportgespräch zu hören ist. Die allererste Fußball-Weltmeisterschaft in der Wüste ist gestartet mit einer pompösen Eröffnungsfeier und viel Symbolik, um dann in einer historischen Niederlage des WM-Gastgebers Katar gegen Ecuador und einem halbleeren Stadion zu enden. Marina Schweizer fasst den ambivalenten ersten WM-Tag zusammen.
Große Botschaften sollten zum Auftakt dieser umstrittenen WM im Zentrum stehen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bemühte in seinem mehrsprachigen Willkommensgruß die vereinende Kraft des Fußballs.
Welcome to celebrate football, because football unites the world.
Sprach er und nahm zwischen dem Emir von Katar und dem saudischen Kronprinzen Bin Salman Platz. Die halbstündige Eröffnungsfeier war beladen mit Pomp und Symbolik. Mit 800 Tänzern, internationalen Showstars und vielen Referenzen an die arabische Kultur. Der junge Emir signierte das älteste Nationaltrikot Katars und überreichte es seinem Vater. Dann hielt er persönlich die Eröffnungsrede.
Menschen verschiedener Herkunft aus allen Nationen, mit unterschiedlichen Religionen und Orientierungen, werden sich hier in Katar und an Bildschirmen auf allen Kontinenten versammeln, um dieselben aufregenden Momente zu erleben. Wie schön ist es, wenn Menschen zurückstellen, was sie trennt, um ihre Vielfalt zu feiern und das, was sie vereint.
Kein direktes Wort des Emirs zur jahrelangen Kritik am Gastgeberland, am Umgang mit den Menschenrechten. Im anschließenden Eröffnungsspiel folgte der erste Auftritt einer katarischen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM. Aber gegen Ecuador wollte dem Gastgeber die große Überraschung zum Auftakt nicht gelingen. Schon in der dritten Minute traf Enner Valencia. Der erste Einsatz der halbautomatischen Abseitserkennung verhinderte aber die allzu frühe Führung Ecuadors. Bis zur 16. Minute.
Pass geht hinein in die Spitze, da ist wieder die Chance zum Tor und das muss Elfmeter geben. Ah, da bin ich mir sehr sicher und der Schiedsrichter gibt Elfmeter, Foulspiel vom Torhüter.
Valencia traf vom Punkt zum 1:0 und er war es auch, der in der 31. Minute zum 2:0 Endstand einköpfte. Ein hochverdienter Sieg für die Südamerikaner, das sah auch ein zerknirschter Felix Sanchez so, der Nationaltrainer Katars.
Creo que nos ha pesado un poco el escenario al principio.
Wir waren wohl von Beginn an von diesem ganzen Szenario zu überwältigt. Und das hat die Richtung der Partie vorgegeben. Es fehlte das Selbstvertrauen. Wir haben frühe Tore kassiert. Der Gegner war in allen Belangen besser. Wir müssen aus dieser Erfahrung lernen und uns aufs nächste Spiel vorbereiten.
Schon zu Beginn der zweiten Halbzeit leerten sich im Al-Bayt-Stadion einige Ränge. Die deutschen Spieler schauten sich das Eröffnungsspiel in ihrem Teamquartier an. Noch hat das Team 2 Tage Zeit bis zu seinem WM-Auftakt gegen Japan. Für Gesprächsstoff beim DFB sorgt nach wie vor die Kapitänsbinde mit dem Schriftzug One Love, die für Vielfalt und Toleranz stehen soll. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte am Abend im Sportschau-Thema der ARD, nach wie vor sei nicht klar, ob oder wie die FIFA Sanktionen gegen das Tragen der Binde verhängen will.
Morgen spielt Wales, morgen spielt England, morgen spielen die Niederlande. Das sind 3 Nationen, die ebenfalls sich zu dieser Binde bekannt haben, der One Love-Binde. Und wir werden sehen, was die FIFA macht und wie sie reagiert. Wir spielen am Mittwoch und haben dann sozusagen auch ja einen Eindruck über die Reaktion der FIFA. Und da werden wir einfach jetzt genau hingucken, was morgen passiert.
Der zweite WM-Tag dürfte also auch abseits des Sportlichen spannend werden.
Das erste WM-Spiel gab sportlich wirklich nicht viel her, aber über die Eröffnungsfeier dieser WM, als das Stadion noch mit über 60.000 Zuschauern proppevoll war, lässt sich trefflich diskutieren. In unserem Players-Sport-Podcast, den es jetzt zur WM täglich gibt, haben unser WM-Reporter Matthias Friebe und Raphael Späth sich mal genauer die Ehrenloge angeschaut und über die VIPs diskutiert. Das klingt dann so.
Diese Eröffnungsfeier, fand ich, hatte auch eine ganz interessante politische Note, wenn man mal auf die Ehrentribüne geschaut hat. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, bei der WM 2018 vor 4 Jahren war das ja ein Riesenaufreger, als da Bilder kursiert sind von Wladimir Putin, daneben Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, und dann Mohammed bin Salman, dem Kronprinz von Saudi-Arabien. Das war damals.
Raphael, der größte Aufreger. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert. Ich habe nochmal nachgeguckt und es ist mir wieder eingefallen. Der größte Aufreger war Robbie Williams, der nach seinem Auftritt den Mittelfinger in die Kamera gezeigt hat. Davon waren die Medien voll am Ende.
Das stimmt. Aber also, wenn man es jetzt auf die politische Note bei Eröffnungsfeiern bezieht, dann kann man, glaube ich, schon sagen, da würdest du auch mitgehen, dass das der größte Aufreger damals war.
Absolut.
Und es war ganz interessant, weil dieser Mohammed bin Salman auch jetzt in Katar auf der Ehrentribüne direkt neben Gianni Infantino saß, also immer schön von den Kameras eingefangen wurde, als der Emir sprach zum Beispiel oder als generell die Ehrentribüne gezeigt wurde. Und das ist dann schon nochmal eine andere Dimension, weil gerade nach dem, was politisch in den letzten Jahren zwischen Saudi-Arabien und Katar so passiert ist, ich denke da an alle möglichen Embargos, die verhängt wurden, ist es dann doch interessant, dass man jetzt auf einmal den Eindruck hat, Katar und Saudi-Arabien gehen quasi Hand in Hand bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja, das ist aber tatsächlich auch so, dass das hier ein Thema ist, dass es dieses Embargo, diese Blockade Katars ja gab, aber man hat sich danach ja auch wieder geeinigt sozusagen, das ist ja wieder aufgehoben worden. Und vielleicht ist das eine der großen Geschichten über Katar überhaupt. Dieses Land, was eingequetscht ist quasi zwischen dem riesigen Saudi-Arabien und dem riesigen Iran, das muss immer wieder schaffen, Freundschaften und Allianzen zu schließen. Da ist auch die WM ein Teil einer Freundschaftsallianz-Strategie. Darf man sich auch nichts vormachen. Und insofern ist es nicht so verwunderlich, dass der Kronprinz da auch auf der Tribüne saß heute, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall nicht, aber dass er wirklich direkt neben Gianni Infantino saß, also das hat ja schon Aussagekraft.
Naja, so viele politische Herrscher waren auch sonst nicht da heute. Um genau zu sein, habe ich keinen einzigen sonstigen noch gesehen. Da waren viele sogenannte FIFA-Legends da. Deutschland wurde bei den FIFA-Legends von dem 1990er Weltmeister Thomas Berthold vertreten, der ja, wie wir in Corona-Zeiten wissen, eher mit anderen Dingen Schlagzeilen gemacht hat in letzter Zeit. Und es hat natürlich noch eine weitere Komponente, dass der saudische Kronprinz da neben Gianni Infantino sitzt. Nicht mehr lange und die Weltmeisterschaft 2030 wird vergeben. Und Saudi-Arabien möchte gemeinsam mit Ägypten und Griechenland dieses Turnier bekommen. Und naja, wir wissen alle über die Kraft der Bilder und wie sowas funktioniert. Ich will mal sagen, die Chancen stehen jetzt eher besser als schlechter, wenn man sie so nebeneinander sitzen sieht.
Ja, und Gianni Infantino ist ja durchaus ein Freund von Golfstaaten. Das haben wir ja nicht jetzt bei dieser Weltmeisterschaft feststellen müssen.
Er wohnt ja jetzt auch hier in Doha.
Wohnt ja jetzt sogar in Katar. Also, und dann finde ich es aber trotzdem beachtlich, dass, obwohl Gianni Infantino sich so bedingungslos hinter die Katarer gestellt hat in den letzten Wochen und Monaten, er beim offiziellen Teil der Eröffnungsfeier gar nicht zu Wort gekommen ist.
Ja, das hat mich auch gewundert. Das war in Russland noch anders. Vor 4 Jahren, da war die Eröffnungsfeier deutlich kürzer. Da ging sie mal gerade 12 Minuten, 15 Minuten so. Heute war es ja über eine halbe Stunde. Die längste Eröffnungsfeier der Geschichte übrigens. Damals gab es 2 Reden. Eine von Putin, eine von Infantino und dann Robbie Williams noch gesungen. Und dann ging es los, mehr oder weniger. Also das hat mich auch gewundert, aber er hat ja noch geredet. Ganz kurz vor Anpfiff dann, eine halbe Stunde nach der Eröffnungsfeier, hat er für, ich weiß nicht wie lange, ich habe nicht mitgestoppt, aber 1 Minute geredet und hat eigentlich nur in verschiedenen Sprachen begrüßt, hat dann gesagt, Football unites the world, was heute sein Claim war, den er immer wieder betont hat und dann viel Spaß gewünscht und das war's schon.
Total absurd, finde ich. Also
total absurd, was er damit ausdrücken wollte, keine Ahnung.
Ja, ich finde, also für mich hat das nochmal ganz gut verdeutlicht, was vielleicht auch für einen Spannungskampf da hinter den Kulissen abläuft zwischen Katar und FIFA, wer jetzt wirklich der Herr im Haus ist bei dieser Weltmeisterschaft. Vor allem auch nach dieser Biergeschichte, wo ja die katarischen Offiziellen 2 Tage vor WM-Start auf eigene Faust entschieden haben, nee, jetzt gibt's doch kein Bier, was im und ums Stadion verkauft werden darf. Und ich glaube, vielleicht war das auch so eine Art Machtdemonstration von Gianni Infantino, irgendwie sich nochmal kurz das Handmikro zu schnappen, bevor dann die Mannschaften offiziell auf den Rasen laufen, damit auch die komplette Weltöffentlichkeit nochmal weiß, Gianni Infantino ist auch wirklich dort und er ist derjenige, der schlussendlich das letzte Wort hat.
Raphael und Matthias im WM-Talk, diesmal mit den Augen auf der Ehrentribüne. Die komplette Episode gibt's schon überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten direkt abonnieren, Glocke aktivieren und so keine Folge verpassen. Mit dem Nachrichtensender Al Jazeera hat Katar die Berichterstattung in der arabischen Welt revolutioniert. Öffentliche Streitgespräche, kontroverse Debatten, das gab es in den arabischen Medien vorher nicht. Al Jazeera berichte frei und unabhängig, sagt Geschäftsführer Mustafa Suak. Doch der Freiheit des medialen Aushängeschilds des Emirats sind Grenzen gesetzt. Auch Journalisten aus dem Ausland haben mit Einschränkungen zu kämpfen, sogar während dieser Weltmeisterschaft. Anne Almeling informiert über Katar und die Medien.
Auf der Fanmeile in Doha sorgen zwei Trommler für Stimmung. Journalisten aus aller Welt drängeln sich durch die Menge, um den Organisatoren Fragen zur WM zu stellen. Auch Sportjournalist Luis Felipe Jaramillo aus Kolumbien. Er ist nach Katar gereist, um über die WM zu berichten und über die Menschen im Land.
Wir haben ein paar Mal versucht, Arbeiter zu interviewen, aber sie wollten nicht mit uns sprechen.
Die meisten Gastarbeiter in Katar wissen, dass Reden riskant sein kann, vor allem für Angestellte aus dem Ausland. Sie haben weniger Rechte als die katarischen Staatsbürger, werden teilweise überwacht. Kritik ist in Katar unerwünscht, genau wie in den anderen Golfstaaten. Dabei gibt sich Katar mit seinen staatlich finanzierten Sport- und Nachrichtenkanälen gerne als besonders fortschrittlich. Rund um die Uhr ist Al Jazeera auf Sendung, berichtet aus Katar, dem Nahen Osten und dem Rest der Welt. Al Jazeera, sagt Geschäftsführer Mustafa Suak, sei anders als die anderen Medien in der Region, frei, unabhängig, pluralistisch.
Al Jazeera doesn't work for the Qatari government.
Al Jazeera arbeitet nicht für die Regierung. Die Regierungsbeamten in Katar dürfen uns nicht kontaktieren. Sie dürfen uns überhaupt nicht reinreden, wenn es um die Art und Weise geht, wie wir berichten. Und wenn irgendjemand es doch tut, ein Minister, Manager oder wie auch immer, dann legen wir einfach auf. Wir sprechen nicht mit ihnen. So war es von Anfang an.
Kritik am Emir oder an der Herrscherfamilie ist allerdings auch bei Al Jazeera tabu. Wenn es um andere Länder und Regionen geht, sei Al Jazeera dagegen weniger zurückhaltend, sagt Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Im Jahr 2011 wurde dann doch immer deutlicher, dass der Sender ein Instrument der katarischen Politik ist. Das war der Sender schon ab 1996. Das war nur nicht so sehr zu sehen, weil einfach in Katar nie etwas geschehen ist, sodass auch nicht auffiel, dass über Katar sehr wenig berichtet wurde.
Spätestens mit der Vergabe der Fußball-WM nach Katar hat sich das geändert. Das Interesse der Weltöffentlichkeit an dem Emirat ist gestiegen, die Kritik an Katar ebenfalls. Negative Berichte, zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter, stoßen in Katar zunehmend auf Unverständnis und auf Nervosität. Vergangene Woche unterbrachen Sicherheitskräfte einen dänischen Journalisten in seiner Live-Berichterstattung auf einem öffentlichen Platz. Ein Versehen, hieß es wenig später. Eine Entschuldigung von offizieller Seite folgte. Auf der Fanmeile in Doha beantworten die Organisatoren geduldig viele Fragen. Katar will sich offen geben. Journalist Luis Felipe Jaramillo hat auch schon andere Erfahrungen gesammelt, während er auf seine Akkreditierung wartete.
Die ersten Tage waren wirklich sehr schwierig. Sie haben uns nicht erlaubt zu drehen. Wenn sie gesehen haben, dass wir irgendetwas gedreht haben, haben sie uns höflich gebeten, das Material zu löschen.
Vor allem, wenn große Kameras im Spiel sind, müssen Journalisten in Katar viel Geduld mitbringen. ARD und ZDF konnten bislang ohne Einschränkungen aus Doha berichten.
Um Kontrolle und Kameras geht es auch in unserem nächsten Beitrag, denn der WM-Gastgeber hat in allen Stadien modernste Überwachungstechnologie installiert und gesteuert wird die aus einem einzigen Raum, dem Command and Control Center in Doha. Maximilian Rieger konnte sich dort vor 6 Wochen während einer Recherchereise umsehen.
We can manage all these 3 operations in all the 8 stadiums remotely and centrally from here.
Alle 8 WM-Stadien können von hier aus gesteuert und überwacht werden, sagt Nias Abdulrahiman. Er ist einer der Verantwortlichen für den Einsatz von Technologie bei der Weltmeisterschaft und davon gibt es eine ganze Menge.
We have deployed
Wir haben fast 15.000 Kameras angebracht. Jedes Stadion hat ungefähr 2.000. Es gibt keinen Bereich in den Stadien, der nicht überwacht ist. Jeder Raum, jede Ecke, sogar die Parkplätze und die Bereiche außerhalb, auf denen die Fans zum Stadion gehen. Es ist eine sehr umfassende Überwachung.
So, that's a very comprehensive surveillance in place,
erklärt Abdulrahiman. Mit hochauflösenden Kameras können die Operatoren ganz nah auf einzelne Gesichter der Fans zoomen. Eine Technologie, die auch in Bundesliga-Stadien zum Einsatz kommt. Katar geht aber noch einen Schritt weiter und nutzt künstliche Intelligenz. Am Eingang werden alle Fans durch diese Technologie gezählt. Die Zuschauerströme sollen dadurch besser gesteuert werden. Aber das ist nicht der einzige Nutzen.
Wenn man einen Verdächtigen hat oder eine spezielle Person sucht, können Sie das System mit einem Foto füttern und das System durchsucht die Bilder der Kameras, bis die Person gefunden wird. Mit der modernen Technologie reicht sogar eine Beschreibung wie gelbes T-Shirt und Jeans. Das kann alles gefunden werden.
Als Fallbeispiel nennt Abdulrahiman eine Mutter, die nach ihrem Kind sucht. Aber die Technologie ermöglicht es natürlich auch, Gesichter von Menschen zu erfassen, die zum Beispiel eine Regenbogenfahne im Stadion schwenken und sie dann während ihres gesamten Besuches per Kamera zu verfolgen. Fanorganisationen kritisieren diese potenziellen Eingriffe in ihr Persönlichkeitsrecht und warnen davor, als Testsubjekte genutzt zu werden. Eine Befürchtung, die der KI-Forscher Mark Andrejewitsch nachvollziehen kann. Er forscht an der Monash University in Melbourne und hat sich auch mit Überwachungssystemen bei Sportgroßereignissen beschäftigt.
Stadiums are kind of a good location.
Stadien sind ein guter Ort für Gesichtserkennungstechnologie, weil viele Menschen um einen zentralen Ort versammelt sind und in die gleiche Richtung gucken. Das macht es einfach, die Gesichter zu erfassen. Es gibt also gute Gründe, um Stadien als Ort zu nutzen, um so eine Technologie zu entwickeln und zu testen.
Hinzu komme, dass Stadien aufgrund der möglichen Gefährdung durch Terroranschläge oder Hooligans auch geschützt werden müssten. Das könne als Rechtfertigung für den Einsatz genutzt werden.
Wenn Sie diese Technologie framen als etwas Nützliches für die Sicherheit und gegen Terrorangriffe, dann sagen die Menschen, wenn es gegen diese Bedrohungen hilft, dann verstehe ich den Einsatz. Für dieses Argument gibt es die meiste Zustimmung.
Und im Fußballstadion käme noch hinzu, die Fans sind zwar für das Spektakel da, sind aber auch Teil des Spektakels. Und durch die Fernsehkameras ist den Fans seit langem bewusst, dass das Stadion ein höchst öffentlicher Raum ist. Das mache Überwachung, die zudem noch praktisch unsichtbar abläuft, leichter durchsetzbar. Auch in Demokratien. Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gibt es auch Pläne für ein umfassendes Überwachungssystem. Katar könnte dafür eine Blaupause sein.
This is quite an ambitious scope.
Das ist ein ambitioniertes Projekt und die Vernetzung der Systeme zeigt den Weg in eine höchst überwachte und kontrollierte Zukunft. Es ist auf eine gewisse Art ein unglaubliches Experiment.
Ein Experiment, an dem alle Besucherinnen und Besucher der WM teilnehmen und dabei wenig Kontrolle über ihre Daten haben. Auch wenn Nias Abdulrahiman sagt, dass keine persönlichen Daten gespeichert werden.
Außer diese Person stellt eine Gefahr dar oder tut etwas, worauf wir besonders achten sollen.
Boykott Katar, das ist eine Aufforderung vieler inzwischen internationaler Fanvereinigungen. Sie wenden der WM in Katar den Rücken zu und veranstalten lieber eigene Turniere, lassen den Fernseher aus und auch viele Kneipen verzichten auf Live-Übertragungen. Jürgen Roth hat sich auf einen Spaziergang durch die Welt des Redens über Fußball begeben.
Das ist ein reines Mafia-Geldgeschäft geworden. Der reine Fußball, der Sport steht völligst im Hintergrund.
Das interessiert doch keinen richtigen Fußballfan mehr.
Ich war sogar von, was schenkt denn die WM überhaupt an?
Im November. Crisis? What is a crisis?
Ja. Was zum Trinken? Das hab ich schon, ja schon. Das saures Radler kann ich nicht nochmal. Saures
Radler. Wie steht es um den Fußball? Hat der Fußball überhaupt noch einen nennenswerten Zustand oder ist er am Ende? Ich habe mich vor der WM umgehört, auf der Straße und in Wirtshäusern, in Frankfurt am Main und in Mittelfranken, dem Kernland des 1. FC Nürnberg, unter gewöhnlichen Leuten, die weder Ultras noch profunde Kritiker des Fußballs sind. Neben deren Stimmen treten jene einiger prominenter Exegeten und Betrachter des Spiels. Seit längerem machen sich Ernüchterung und Resignation breit. Für meinen 82-jährigen Vater, einen Klubberer von Kindesbeinen an, ist der Fußball seines bedeutsamen Sitzes im Leben verlustig gegangen. Der Fußball laufe
auf der Außenbahn, der läuft zur Außennetze, aus dem Kern unseres Erlebens ist er schon längst hinaus und durch den Strassergrom versuchen zu überleben.
Ich gehe um die Ecke, ins Gasthaus zur Sonne, zum Stammtisch. Ich frage Schlack, einen ehemaligen Schlosser.
Wie hat sich der Fußball verändert in den vergangenen 20 Jahren? Zum Besseren oder zum Schlechteren?
Zum Schlechteren, weil es nur ums Geld geht.
Der Schmitz-Korl, früher Ausbildungsleiter in einem Behindertenzentrum, und der Hans sprühen ebenso wenig vor Begeisterung.
Nie merke ich in einem Fußballstadion und Saal,
Geld für die Arschlöcher, die da drin hocken.
Hans, du bist Pfarrer.
Ja, bei mir ist das Interesse am Fußball gänzlich erloschen. Das liegt an der Verkommerzialisierung des Fußballs. Ich habe das Gefühl, dass das nur noch eine Geschäftsidee ist, wo es um ganz viel Geld geht und Spieler werden gekauft. Und der Verein, der das meiste Geld hat und die beste finanzielle Strategie hat, der gewinnt auch die Spiele.
Frankfurt am Main, Gallusviertel, Frankenallee. Ich treffe Gerz, einen sehr freundlichen, hilfsbereiten Linken, der sich jahrelang in der Vending-Branche verdingt und nebenher in unteren Klassen gebolzt hat.
Wenn es vielleicht vorher 70% Kommerz waren, sind es jetzt 95%. Ja. Und ja, wer sich das antun will, von mir aus, also ich habe damit nichts mehr am Hut.
Erst kommt die Rendite, dann die Moral. Oder erst die Kapitalvermehrung und dann die Unmoral? In der Frankenallee befindet sich die Normalkneipe. Dort verkehren sie alle, vom Malocher über den Banker bis zur Rentnerin. Ingeborg pflegt ihren Mann und sucht am Spielautomaten ab und zu Abwechslung, sofern sie nicht ihre Amaryllis hegt.
Und das ist dir wichtiger als Fußball, die Amaryllis?
Das glaubst du aber.
Wunderbar, danke dir.
Ja, das glaubst du. Ja, ist so. Ist mir wichtiger.
Ja, ja.
Das ist schön. Denn der Fußball ist heute... Guck doch mal, was auf dem Platz rumläuft. Die Halbgaren. Ich war letztens im Stadion. Der fällt und meckern den Schiedsrichter an und meckern alles. Die Trainer machen unrum wie die HB-Männchen.
Am Tresen unterbreche ich Wolfgang und Reinhard beim Würfeln. Wolfgang zieht an seiner Zigarette.
Der Fußball interessiert mich weniger. Ist nicht für meinen Fußball wie vor 3 bis 40 Jahren. Weil es auch ums Geld geht. Ja, geht nur ums Geld. Und die Spieler wandern, die werden verkauft.
Und jetzt ist es natürlich extrem, ne? Wenn der MAP jetzt für 3 Jahre 630 Millionen gerät, ne? Das habe ich heute gerade im Teletext gelesen, ist das natürlich, wie soll ich denn sagen, das ist ja schon fast unmoralisch.
Lokführer Norbert schiebt ausschließlich Nachtschichten. Heute würde er keinen Dienst mehr verlegen lassen, um ein Spiel zu schauen.
Also ich würde nie meine Arbeit tauschen, also meine Schicht tauschen, um das sehen zu können. Das kommt nicht in die Tüte. Und wenn ich schlafen will, schlafe ich. Steht dann auch nicht 3 Stunden näher auf, bloß um das Spiel zu gucken. Ja.
Im Nachbarstadtteil hockt Lorenz auf einer Bank auf einem von Platanen beschirmten Platz. Lorenz lebte auf der Straße, schlägt sich heute mit Gelegenheitstätigkeiten durch und kennt die Schriften von Adorno auswendig. Er erinnert daran, dass der Fußball Anfang der 90er Jahre vom Unterklassensport zum Medial- und Popereignis mutierte. Und er merkt an, dass damit etwas von dessen existenzieller Schwere verloren ging.
Früher war der Fußball ein Abadersport. Das ist er heute nicht mehr. Sieht man ja, oder?
Also, ein Eventsport oder sowas.
Ja, nee, aber früher war es ein Abadersport. Ich meine, das war wirklich, also das war ein ganz anderes Ambiente, ganz anderes Klientel. Die Leute, die da in die Stadion gegangen sind und so, weißt du?
Die Proleten.
Ja, Proletarier heißt das, nicht Proleten. Vorsicht, ja. Wenn die jetzt gegen Aserbaidschan spielen würden, als Beispiel jetzt mal, ja, und Aserbaidschan gewinnt, begehe ich keinen rituellen Selbstmord.
Das war früher mal so.
Das war früher mal, ja. Aber das ist vorbei.
Warum? Weil der Fußball ein Krisengebiet ist, ästhetisch und politisch-organisatorisch. Er ist unerträglich geworden für Menschen, deren Wahrnehmungsvermögen über all die Jahre der unerbittlichen Kapitalisierung des einst magischen Sportspiels nicht vollends zerbröselte. Hans-Peter Pull, renommierter Radioreporter des Bayerischen Rundfunks, sagt aus der Distanz des Ruheständlers, der Verbandsfußball sei
mehr oder weniger Mafia, ne? Das ist, und zwar wirklich im italienischen Sinne Mafia.
Sein Kollege, die Mikrofonlegende Günter Koch, legt das Augenmerk auf die sinnliche Qualität des Geschehens auf dem Feld. Der Fußball,
er ist vor lauter Taktik nicht mehr erfrischend und schon gar nicht erheiternd, sondern er wird vorher schablonenhaft berechnet und ist vor allem ein Verhinderungsball und kein Fußball.
Stefan Erhardt, Co-Herausgeber des 2020 eingestellten Intellektualmagazins Der tödliche Pass und Lehrer in München, verknüpft beide Momente, das des Betriebs und das der Perzeption.
Noch mehr Zuschauer, noch mehr Geld generieren, noch mehr Merchandise und noch mehr Spektakel. Und das ist das, was mir einfach auch nicht mehr behagt hat persönlich. Da muss ich sagen, nachdem ich so im Freundeskreis da auch mich immer wieder umgehört habe, da geht's denen ähnlich. Und das muss ich sagen, also dieser gewisse Ennui, der sich da einstellt, das ist irgendwann mal nicht mehr lustig und auch nicht mehr witzig.
Was tut der geneigte Freund des Jogo Bonito? Wie wird er es zumal in den nächsten 4 Wochen mit dem Championat in der Soccerkapitale Doha halten? Wie der Dichter Eckhard Henscheid, der bereits in den 90ern als Konsument seinen Hut genommen hat?
Ich habe seit den 90er Jahren keine einzige Minute Weltmeisterschaft angesehen und dabei wird es wohl bleiben.
Ludwig, Sozialpädagoge in einer kirchlichen Einrichtung in Mittelfranken.
Gerade kurz vor der WM in Katar muss man sich schon wundern, wie zweifelhaft das Geschäft im Endeffekt geworden ist.
Sein Kumpel Hans, der Pfarrer.
Also ich werde mir auch die Spiele nicht anschauen, weil ich auch denke, dass auch Moral einen Wert hat, der auch in so einer Großveranstaltung eine Rolle spielen sollte.
Ist man so konsequent abstinent wie Rudi Brückner, Moderator von Sport1? Oder wäre es an der Zeit, eine Flagge zu hissen, wie das Manni Breukmann, die Stimme des Westens, fordert?
Diese Fußball-Weltmeisterschaft wird ausgetragen auf den Gräbern von Arbeitern, die die WM-Arenen gebaut haben. Und das ist dann noch ein entscheidender Unterschied zu anderen Ländern und sollte noch ein größerer Ansporn sein, dagegen etwas zu unternehmen, Zeichen zu setzen und zu protestieren.
Oder sollten wir uns auf die Position des Stoikers zurückziehen, der die Welt der Leibesübungen lächelnd verneint?
Felix, du bist Handwerker und Handwerker sind traditionell große Fußballanhänger.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Woran liegt's?
Desinteresse am Sport. Generelles.
Guckst du noch Fußball, Osama?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich keine Ahnung von Fußball habe.
Jürgen Roth mit seinem Spaziergang durch die Welt des Redens über Fußball oder, wie es im Untertitel heißt, einem Trauerspiel in 3 Teilen. Morgen findet die 2. Partie der katarischen Vorrundengruppe A statt zwischen Senegal und den Niederlanden. Außerdem treffen in der Gruppe B England und der Iran aufeinander sowie die USA und Wales. Danke fürs Zuhören. Bis hierher sagt Astrid Ravol und nicht vergessen, schnell noch unseren Players Sport Podcast abonnieren und runterladen für den Weg morgen zur Arbeit. Feedback dafür nehmen wir gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de.